Seit dem Beginn des Jahres verweilen wir miteinander an dieser einen Quelle in der Wüste mit der Frau namens Hagar, eine fremde Frau, eine Ausländerin, eine, die viel Unglück erlitten hat, sich auf die Wüste, auf den Weg in die Wüste begeben hat, viele Spuren im Sand hinterlassen und an eine Stadt angekommen ist, die sie sehr verwandelt. Und das ist die Jahreslosung, die uns nicht nur am Anfang des Jahres begleiten soll, sondern auch alle Tage des Jahres. Du siehst mich. Du bist ein Gott, der mich sieht. Diese Erfahrung macht die eine Frau namens Hagar an der Quelle in der Wüste. Und hier sind noch ein paar Themen, die wir in den vergangenen Wochen miteinander durchgenommen haben. Die erscheinen jetzt in der zweiten Folie. Genau, ihr könnt sie lesen. Wir haben darüber gesprochen, es ist gut, von Gott gesehen zu sein. Ich bin mehr als bekannt, aber wir sollen auch einander im Blick behalten. Und am letzten Sonntag haben wir gefragt, wo ist mein Platz im Leben, im Alltag? Und heute ist eine gewisse Scharnierpredigt, die heißt Einblick in das Herz eines Gesehenen. Hagar erlebt sich als eine gesehene Person. Bis ins Herz hinein fühlt sie sich gesehen. Komplette Biografie wird gesehen. Das erfährt sie. Einblick in das Herz eines Gesehenen. Was geht denn einem Menschen, der so an der Quelle in der Wüste steckt, der von seiner Biografie flieht, von seiner alltäglichen Situation flieht und sucht irgendwie einen Haltpunkt zu finden, um weiter nach vorne zu kommen? Was ereignet sich im Herzen, in Gedanken eines Menschen, der plötzlich erlebt, dass Gott das alles sieht, versteht, darauf eingeht und ein Stückchen anfängt, an den Hebeln zu bewegen, damit es anders nach vorne geht, als das, was die Frau erlitten hat. Einblick in das Herz eines gesehenen Menschen. Diese Scharnierpredigt ist sozusagen die Verbindung von dem, was wir in den letzten Wochen gehört haben und was wir noch in den ein paar nächsten Wochen hören werden. Hagar erlebt an der Quelle in der Wüste eine starke Begegnung mit Gott. Und das verwandelt sie in ihren Gedanken, in ihren Gefühlen und in ihrer Fähigkeit aufzustehen und in die alltägliche Situation zurückzukehren. Leider wird es in diesem kleinen Text, die Geschichte ist unglaublich interessant und man kann viel zwischen den Zeilen lesen. Aber leider wird da nichts davon beschrieben, wie geht's ihr im Herzen? Was geschieht da genau, dass sie sich so gesehen fühlt und verstanden fühlt? Was geht ihr durch Kopf und Herz durch? Es werden nur die Fakten erzählt, was sie da praktisch tut. Aber was fühlt sie? Was läuft im Herzen ab? Doch sie ist nicht alleine in der Wüste, das haben wir schon in den letzten Predigten gehört, da sind noch eine ganze Menge Leute zu ihren Zeiten in der Wüste gewesen, wie Mose und Elia und so weiter, auch Jesus haben wir auch in den letzten Predigten gehört. Aber da gab es noch einen David, den König David, der auch mehrmals in der Wüste war und auch mehrmals auf der Flucht und auch mehrmals, ähnlich wie Hagar, suchend nach Auswegen. Der auch genauso verspürte, dass da etwas geschah in seinem Herzen und in seiner Biografie und der kam wieder in die Wirklichkeit als ein Veränderter und Bevollmächtigter. Und das kann man deutlich in seinen Psalmen lesen. Und ich möchte gerne mit euch so bei diesem Thema Einblick in das Herz eines Gesehenen jetzt den Fokus von Hagar zu David wechseln. Aber beide sind miteinander in ihrem Erleben verbunden. Denn das Erleben in der Wüste ist bei allen Menschen ungefähr gleich oder ähnlich. Und David macht viele Worte über das, was er erlebt in der Wüste. Irgendwo in der Höhle steckt er auf der Flucht von Saul wahrscheinlich und anderen, die ihm nach dem Leben trachten. Und er ist ein Poet, ein Dichter, aber auch ein Philosoph und ein Theologe. Und er schreibt ein Lied darüber, wie es im Herzen geht. Was geschieht, wenn er sich von Gott gesehen weiß? Dieser Text, dieser Psalm, der uns allen sehr bekannt ist, er ist nicht nur lyrisch, poetisch, schön und einzigartig, er ist auch philosophisch, geistlich und psychologisch hochinteressant. Psalm 139. Wer kennt ihn nicht? Wer hat nicht diesen Psalm schon bewundert und mit tiefster Seele für sich gelesen und richtig so verspeist und verinnerlicht? Einer der bekanntesten und beliebtesten Texte der Bibel. Und ich werde gleich mit euch diesen Text komplett durchlesen. Etwas meditativ. Wenig reden von meinen Gedanken her und Auslegungsmöglichkeiten, sondern einfach nur vorlesen, um miteinander so einen Blick in das Herz eines Gesehenen zu bekommen. Aber hier ist klar in diesem Psalm, sei vorneweg gesagt, dass David sich sehr wahrscheinlich auf der Flucht befindet. Sonst würde man den Abschluss dieses Psalmes gar nicht zuordnen können. Jeder von euch ist schon wahrscheinlich gestolpert beim Lesen dieses Psalmes darüber, wie er endet. Eine schöne Lyrik und Poetik über das, wie David sich empfindet, wie Gott ihn geschaffen hat, einzigartig und wunderbar. Und zum Schluss kommt so richtig, wow, so ein Ausbruch von Gefühlen. Und die sind überhaupt nicht schön. Das werden wir gleich hören. Es ist wahrscheinlich eine Situation auf der Flucht, eine Situation der Begegnung mit sich selbst, mit Gott, irgendwo in der Wüste, in der Höhle oder an einer Quelle. Und da geht einiges durcheinander, aber auch einiges ordnet sich, sehr gesund ordnet sich. Anders kann man diesen Psalm nicht so richtig verstehen. Denn wer flieht, ist nach außen hin verzweifelt, immer. Wenn jemand in die Wüste sich aufmacht und von der Wirklichkeit flieht, dann ist er nach außen hin total verzweifelt. Nach innen ist er absolut sensibilisiert und mit vielen, vielen hellhörigen Sensoren ausgestattet. Und er findet bei Gott Geborgenheit und Ruhe, bekommt einen aufbauenden Blick zu sich selbst, kann seine Lasten ablegen und sich innerlich neu sammeln. Doch die Wirklichkeit, die Außenwelt, der Alltag und die Personen, die im Alltag zu Hause sind, zurückgeblieben sind, sie bleiben erstmal unverändert. Auch unsere Gedanken und Herzenshaltung ändern sich nicht im Handumdrehen. Es braucht Zeit. Lass uns jetzt in das Herz des gesehenen Menschen hineinblicken. David, aber mit ihm auch in das Herz von Hagar und wahrscheinlich in das Herz von Mose und Elia und einigen mehr. Du bist ein Gott, der mich sieht, heißt es. Herr, du durchschaust mich. Du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Aus der Ferne erkennst du mich. Aus der Ferne siehst du, was ich denke. Aus der Situation heraus, aus der ich fliehe und auch aus der Ferne, was noch vor mir steht. Du siehst das. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich. Mein ganzes Leben ist dir, mein Gott, vertraut. Von bevor ich anfange zu reden, weißt du, was ich sagen will. Du hast doch Einblick in mein Herz, in meine Gefühle, in mein Durcheinander. Und du weißt aufs Genaueste, warum ich jetzt hier bin, an dieser Quelle, an dieser einen Stelle, die mich so in Verzweiflung gebracht hat. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Dass du mich so genau kennst, Gott, das übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch. Ich kann es einfach nicht begreifen, wie detailliert du dich mit meinem Leben auskennst. Ich selbst habe nicht so viel Einblick in meine Gefühle und Gedanken, in meine Biografie und in diese Strukturen, aus denen ich fliehe. Aber du hast alle Nuancen im Blick. Du weißt es aufs Genaueste. Ich begreife das einfach nicht. Ich bin nur ein Mensch. Du bist mein Gott. Und der Gott von allen Menschen, der auch alle Situationen kennt. Wie könnte ich mich dir entziehen? Wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Stiege ich in den Himmel hinauf? Du bist da. Wollte ich mich in Totenreich verbergen? Auch dort bist du. Eilte ich dorthin, wo die Sonne aufgeht? Oder versteckte ich mich im äußersten Westen, wo sie untergeht? Dann würdest du auch dort mich führen und nicht mehr von mir lassen. Wünschte ich mir, völlige Dunkelheit soll mich umhüllen. Das Licht um mich her soll zur Nacht werden. Für dich ist auch das Dunkel nicht finster. Die Nacht scheint so hell wie der Tag und die Finsternis so strahlend wie das Licht. Du Gott, du mein Gott, du hast mich mit meinem Innersten geschaffen. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Und alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Wie überwältigend sind deine Gedanken für mich, oh Gott. Es sind so unfassbar viele. Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer. Wollte ich sie alle zählen? Ich käme nie zu Ende. Mein Gott! Wie sehr wünschte ich mir, dass du alle tötest, die sich dir widersetzen. Hier kommt die Galle hoch auf einmal. Bei aller schönen Lyrik und Poesie, bei der tiefsten Erkenntnis seiner selbst, bei der geistigsten Meditation im tiefen Gebet und Verbundenheit mit Gott, kommt das Eigentliche in einem Menschen hervor. Die Galle geht hoch, weil die Wirklichkeit, der Drang, die Verletzung, von der man herkommt, kann man nicht einfach abtun und stillen. Das ist eine blutende Quelle, die nicht verheilt ist. Und wo ich erscheine und was ich sage, trägt die Spuren von Blut. David mit seinen Gedanken fast hochheilig, mit bester, tiefsten Erkenntnis unterwegs, und doch, da kommt die Galle hoch. Das ist das, wie wir oft nicht sein möchten und dennoch sind. Weil wir vielleicht in unserem Kern so sind, oder weil vielleicht uns das Leben so zugesetzt hat, dass wir so geworden sind. Aber schön ist, dass die Bibel ein sehr ehrliches Buch ist. Sie lässt sowas zu. Wir dürfen die Galle hochkommen lassen in der Heiligkeit Gottes. In einer tiefsten Verbindung mit Gott, bei einem besten Gespräch mit Gott. Einfach, wie es uns ist, sagen und zeigen lassen. Mein Gott, wie sehr wünschte ich mir, dass du alle tötest, die sich dir widersetzen. Ihr Mörder! An euren Händen klebt Blut. Mit euch will ich nichts zu tun haben. Er sitzt irgendwo in der Hülle, in der Wüste oder an der Quelle, wie Hagar, wie Elia, wie Mose in ihren Situationen. Diese Vergangenheit, die drückt so massiv. Die kann man nicht unterdrücken. Die muss man loslassen. Spätestens dort, an diesem Ort. Leute, wir müssen das loslassen. Wenn wir das nicht tun, werden Sklaven von diesen Dingen, die uns einfach in die Wüste treiben und wir vielleicht in die Wüste nicht fliehen und die gar nicht loslassen. Lass uns das tun. Wir sind nicht zu Knechtschaft der Sünde, der Schuld und der Lasten berufen worden. Wir sind berufen worden zur Freiheit, in die Gott uns hineinführt. In die innere Freiheit und in die Freiheit dessen, was Gott uns als Berufung gibt und wie er uns ermöglicht, miteinander umzugehen. Herr, wenn diese Leute von dir reden, dann tun sie es in böser Absicht. Sie missbrauchen deinen Namen. Herr, wie hasse ich sie alle, die dich hassen. Wie verabscheue ich alle, die dich bekämpfen. Deine Feinde sind auch meine Feinde. Mein Hass auf sie ist grenzenlos. Wenn ich solche Gedanken in meinem Herzen und in meinem Gebet zulasse, merke ich, wie es gut ist, wenn der Vulkan ausbricht. Wie gut es tut, die Verletzungen auszusprechen, aber auch zugleich zu verspüren, wie elend man dran ist und auch über sich selbst weinen zu können, auch über die eigenen Motive und Gedanken. Es tut gut. Es ist Ehrlichkeit. Es ist Offenheit. Es ist gesehen werden und sich nicht verstecken müssen, weil niemand verurteilt dich an dieser Stelle. Du wirst wahrgenommen, wie du bist, durch und durch gekannt und erkannt. Und nicht verurteilt. Eine Hand legt sich um dich herum und entschuldigt dich und entlastet dich und baut dich auf und hebt dich empor und du darfst stehen. Aber lass es mal zu, dass das alles rauskommt. Im stillen Kämmerlein, in deiner Abgeschiedenheit und tiefsten Einsamkeit, aber immer mit dieser Gewissheit Gottes da oder auch in einem Gespräch mit einem Menschen, aber es ist heilend. Und so beendet auch David sein Gespräch mit Gott. Wir blicken in sein Herz hinein, in das Herz eines von Gott Gesehenen. Und da sagt er einfach jetzt wahrscheinlich nach einigen Tränen und vielen Emotionen, er erkennt auch sich selbst, nicht nur weiß er, dass Gott ihn erkannt hat, er erkennt auch sich selbst und sagt, Gott, erforsche mich. Am Anfang des Psalms sagt er, du hast mich erforscht, du kennst mich von vorne und von hinten, schon eh alles, alle Zeiten. Und jetzt sagt er nochmal, nach diesem Ausbruch, nach diesem Kennenlernen sein Selbst, durchforsche mich, oh Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und meine Gefühle. Er muss zurückgehen in das Alte. Hagar muss auch zurück in den Alter gehen. Jeder von uns muss aus der Wüste zurückgehen. Niemand wird in der Wüste bleiben müssen von Gott aus. Gedanken und Gefühle sind wichtig, mit denen wir bei Gott sind, in uns selbst sind und mit denen wir zurückgehen werden in den Alltag. Durchforsche mich, oh Gott, und sieh mir ins Herz, prüfe meine Gedanken und Gefühle und sieh, ob ich auf einem schädlichen Weg bin oder auf einem abgöttlichen Weg bin, heißt es da. Sieh in mein Herz, ob ich auf einem schädlichen Weg bin. Und wenn ja, bei diesen Worten offensichtlich vielleicht, hol mich bitte zurück auf den Weg, den du uns für immer gewiesen hast, auf den Weg der Ewigkeit. Und mit dieser Bitte, nach dieser Erfahrung an der Quelle oder in der Hülle, in der Wüste, kann man gut in den Alltag zurückgehen. Wenn wir es in der letzten Predigt gehört haben, Gott geht mit uns auf allen Wegen und bleibt bei uns in allen Situationen. So möchte ich gerne euch einladen, auch heute das Abendmahl zu feiern. In dem Bewusstsein und in der Gewissheit, ich bin gesehen. Ich bin erkannt. Und ich bin von mir aus und von Lebenssituationen her nicht immer gut dran. Aber dieser Gott, der sich mich zuwendet, hier ganz persönlich in Jesus Christus, der Mensch geworden ist und zu uns sich gestellt hat, er verurteilt mich nicht. Er nimmt alles, was mich beschwert und von ihm und von Menschen trennt, aber auch die ganze Last von uns allen an dieses Kreuz auf sein Leben und stirbt dafür, damit wir ein und für alle Male versöhnt sind mit Gott, mit uns selbst und miteinander. Dieser Blick am Abendmahltisch ist zumindest so gütig und freundlich und souverän und liebend und tief wie der Blick an der Quelle in der Wüste oder in einer Hülle irgendwo in der Einöde. Und einige von uns stehen vielleicht biografisch an einer Stelle, wo man sagt, oh, da hat sich so viel gewandelt in meinem Leben. Es ist alles so anders geworden. Ich bin älter geworden. Ich habe mehr Last zu tragen. Ich habe einen Verlust erlitten. Oder ich habe eine totale Ungewissheit, wie es morgen sein wird. Ich stehe vor einer Hürde, vor einer Mauer. Wenn wir das letzte Mal gelesen haben, diese Stelle, wo Hagar sitzt, ist zu übersetzen Mauer, Schur, der Weg zurück nach Ägypten. Vielleicht hast du auch andere Situationen mitgebracht, die dich sehr stark einengen, in Verzweiflung tragen, die Kraft rauben, den Blick nach vorne nehmen. Lass uns am Abendmahltisch mit Augen Gottes in Berührung kommen, dass Jesus uns wohlwollend anschaut und einlädt, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und dass er uns Brot und Wein reicht, ist das Zeichen seiner Treue und seiner auferbauenden Zuwendung. Er gibt uns nicht Steine auf den Weg, davon haben wir genug vom Leben her. Er gibt uns Brot für den Weg, damit wir leben und überleben und Leben in Fülle haben. Lass uns in diesem Bewusstsein miteinander heute das Abendmahl feiern. Jesus lädt uns ein in die tiefe Gemeinschaft mit Gott. Er ist bald im Begriff zu gehen, aber er sagt, ich bleibe auch bei euch, weil der Geist Gottes kommt und wird euch ausführen und die Nähe Gottes vermitteln, aber auch die Gemeinschaft untereinander geben. Er bleibt mit uns, er verlässt uns nicht.